Ich bin auch deswegen hier zu Ihnen gekommen, weil mich die Ergebnisse in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sehr, sehr beunruhigen. Ich muss mal sagen, wir sind 5 Jahre zurück zu der Entwicklung, die ich kenne. Und ich könnte Ihnen sagen, was in 5 Jahren ist. Wir müssen hier ins Handeln kommen.
Aus den Ländern kann es kommen, dass in diesem Jahr die AfD überhaupt keinen Koalitionspartner braucht.
Dass die Bundesrepublik in ihrem Selbstverständnis als einer offenen Demokratie dann den Feind in den eigenen Mauern hat, nämlich in der Exekutive und über die Exekutivmacht Verwaltung, Prozesse, Projekte, Zuwendungen organisiert in einem völkischen Sinne.
Der Föderalismus hat natürlich auch seine Vorteile, sozusagen der Machtbalance. Das finde ich schon richtig, dass wir nicht zentral regiert werden, sondern dass es gewisse Opposition auch aus den Ländern geben kann. Aber das haben wir auch während der Corona-Krise erlebt. Also diese Kleinstaaterei, das ist natürlich Wahnsinn.
Herzlich willkommen zum SWR Demokratieforum. Mein Name ist Michel Friedmann. Ich bin Publizist, Philosoph und Buchautor, aber vor allen Dingen bin ich Mensch. Und ich muss, ja, ich will es bekennen, überzeugter, leidenschaftlicher Demokrat. Im SWR Demokratieforum habe ich immer spannende, inspirierende Menschen zu Gast, die sich auch hin und wieder gerne streiten. Zivilisiert natürlich. Und mit denen ich über ganz bestimmte Themen nachdenke, vordenke, auch zurückdenke, spreche und manchmal auch sehr gerne streite. Heute heißt es hier im Schloss Einheit, Freiheit, Populismus, Föderalismus im Stresstest. Denn es stellt sich die Frage, ist die föderale, also die Länderstruktur unserer Republik ein Bollwerk der Demokratie oder ein Einfallstor für Extremismus? Auf dem Hambacher Schloss sitze ich mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, mit dem Chefredakteur des Spiegel, Dirk Kurbjuweit, und mit Wolfgang Schröder, Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Außerdem sind mehr als 200 Menschen jeden Alters hier im Saal, die sich für die Meinung und vor allen Dingen den Widerspruch der Wähler und Demokraten von morgen genauso interessieren wie ich.
Herr Kurbjuweit, wir sind eine Parteiendemokratie. Wenn man sich die Landtagswahlen anschaut, aber auch die Bundestagswahl, stellt man fest, eine Partei ist schon gar nicht mehr da, das ist die FDP. Es soll eine Renaissance mit einem erfahrenen, älteren Herrn schaffen. Schauen wir nach Rheinland-Pfalz. Nach 35 Jahren wird die SPD abgelöst, obwohl sie den Ministerpräsidenten gestellt hat. Die AfD wächst auf 18,5%, hat sich in allen Landtagswahlen eigentlich jetzt verdoppelt. Nicht nur im Osten, auch im Westen ist die Tendenz eindeutig. Was bedeutet das für die Demokratie?
Ja, sie muss neue Wege gehen, weil die alten offenbar nicht mehr funktionieren. Das Parteiensystem hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Wir haben eben auch nicht mehr die Werte über 40%, was eben auch sehr, sehr viel verändert, weil wir andere Formen von Koalitionen haben mit vielen Parteien. Und dann haben wir natürlich die Bedrohung der Demokratie, der liberalen Demokratie von außen. Das hatten wir früher nicht. Die Parteien, die in den Parlamenten waren, waren im Prinzip einverstanden mit der liberalen Demokratie, haben sie gefördert. Und das sind wirklich neue Herausforderungen. Und ein Fehler, der in der Demokratie bislang gemacht wurde, war, dass man sie sehr stark moralisch begründet hat, was auch richtig ist. Demokratie und moralische Fragen hängen zusammen. Menschenrechte, wenn das Volk der Souverän ist, muss man den Souverän auch gut behandeln. Deshalb hängt das zusammen. Aber ich glaube, was man in den letzten Jahren, Jahrzehnten vernachlässigt hat, war das Ergebnis, dass Demokratien Ergebnisse zu liefern haben, so wie alle anderen Staatsformen auch. Auch materielle Ergebnisse, dass man sich vor allem darum kümmern muss, dass es den Menschen gut geht, dass es den Menschen besser geht. Das ist auch ein Anspruch der Demokratie, den sie immer erhoben hat, dass man es besser macht, dass es den Kindern besser geht als einem selbst. Und diese Ansprüche hat sie jetzt unzureichend nur erfüllt oder nicht erfüllt in der Bundesrepublik. Und deshalb, glaube ich, braucht es Reform.
Ich finde die Diagnose interessant, Herr Schröder, weil Sie letztendlich, so wie ich mich erinnere, 20, 25 Jahre in einer Art Schlaraffenland in diesem Deutschland auch die meisten Menschen so ein Do-Not-Disturb-Schild hatten. Jetzt ist die Tür nicht mal mehr da. Wenn man das hört, dann ist das Wesentliche oder das Fundament oder das Sicherheitsnetz der Demokratie nicht die Gerechtigkeit unbedingt, nicht die Gleichheit unbedingt, nicht die Freiheit unbedingt, sondern, wie schon Bertolt Brecht sagte, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Und jetzt gibt es, so meinen jedenfalls viele, für ihre Kinder weniger auf dem Teller. Ist diese Diagnose überzogen oder ist da nicht auch was dran?
Naja, die Diagnose läuft ja darauf hinaus zu sagen, die Politik hat nicht geliefert. Und weil die Politik nicht geliefert hat, sind die Menschen enttäuscht, sind verzweifelt, wenden sich ab von den Parteien. Das ist eine Debatte, die wir jetzt seit einigen Jahren haben. Ich würde es nochmal andersrum drehen und würde sagen, ist es nicht vielleicht so, dass die Politik, also die politische Elite, das politische System, die Bevölkerung zu wenig ernst genommen hat als erwachsene Menschen, mit denen man über Schwierigkeiten sprechen muss und wie man aus diesen Schwierigkeiten herauskommen kann. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel über Energiepreise sprechen, dann ist die erste Antwort, wie können wir den Energiepreis deckeln? Wie können wir steuerliche Zuschüsse organisieren, damit die Menschen gar nicht merken, dass wir eine Krise haben? Und in einer erwachsenen Gesellschaft glaube ich, dass man die Menschen mehr mit den Problemen konfrontieren muss, aufzeigen muss, welche Lösungswege es gibt und welchen Anteil sie selbst auch an der Lösung der Probleme haben. Weil eine allein etatistische Lösung der Probleme wird in die Irre führen, wird den Staat überlasten, ist der Resonanzboden für Politikverdrossenheit. Und insofern plädiere ich sehr stark dafür, dass wir die Menschen ernst nehmen und diesen Zustand des Kinderschlaraffenlandes überwinden und einen Dialog mit der Zivilgesellschaft anstrengen. Das heißt, sagen, was ist.
Was ich vertiefen muss, lieber Herr Schröder, ist, it needs to dance tango. Und wir sind eine Demokratie. Und so sehr es leicht ist zu sagen, die Politik hat versagt, Politiker haben uns entmündigt, sie haben uns nicht behandelt, wie man Erwachsene behandelt, klingt alles sehr gut. Aber ich würde gerne, weil wir ein Demokratieforum haben, das Selbstverständnis des freien, des souveränen Bürgers, der Bürgerin nehmen und sagen, jederzeit kann unabhängig von Politik Politik gemacht werden, und zwar vom Souverän. Also war denn dieses Bedürfnis, sich einschlafen zu lassen, nicht auch etwas, was viele, die jetzt applaudieren, sehr genossen haben?
Naja, der Punkt ist ja folgendes. Am Ende, weil Sie das Tango-Beispiel genannt haben, wollen ja beide tanzen. Und wenn beide tanzen wollen, dann muss das am Ende funktionieren. Also insofern muss die Politik, also das Establishment, die Elite, die Parteien, die Regierung müssen ein Interesse daran haben, die Bevölkerung, die Zivilgesellschaft ernst zu nehmen und in die Problemlösung stärker mit einzubinden. Und die Ikone des Nichtfunktionierens in unserer Gesellschaft ist die Bahn. Und die Bahn ist gleichsam das Unternehmen, was den Leuten Mist erzählt. Seit 20 Jahren über den Zustand dieser Bahn. Und das geht doch nicht. Also man muss doch klar sagen, wo sind unsere Probleme, was haben wir für Lösungsmöglichkeiten und welche Möglichkeiten haben wir nicht.
Lieber Herr Kretschmer, wenn wir schon dabei sind, ich finde das auch wieder so ein Ansatz, über den wir ein bisschen nachdenken können. Also die Führung, die Elite soll die Bevölkerung mitnehmen und stören und wach machen. Das ist nicht mein alleiniges demokratisches Verständnis. Liegt es nicht an allen Beteiligten, dass sie vergessen haben, dass Demokratie Arbeit bedeutet, Einsatz bedeutet, dass der Bürger, die Bürgerin den Politiker kontrolliert und ihm, ich sage das jetzt sehr wohlwollend, Dampf macht und nicht, wie Sie sagen, der Politiker macht der Bevölkerung Dampf. Und wenn, dann komme ich wieder zum Tanzen. Beide sollten führen. Sie sind jetzt so einer. Fühlen Sie sich von Schröders Analyse getroffen, dass Sie zu wenig die Bürger mitnehmen und die Bürgerinnen?
Mehrere Dinge fallen mir gerade auf. So nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, lieber Friedmann. Also wenn zwei beim Tanzen führen wollen, geht es total schief. Meine Erfahrung vom Semperopernball, kann Ihnen das sagen, das läuft so nicht. Es gibt immer nur einen, der führt. Und in aller Regel ist es in dem Fall, über das wir hier sprechen, das Volk, die Bevölkerung. Und deswegen würde ich sagen, der Einstieg, wie Sie gesagt haben, das passiert, Regierungswechsel, SPD weg, FDP raus. Was ist hier los mit der Demokratie? Ja, Demokratie funktioniert gerade. Mag sein, dass uns die Ergebnisse nicht gefallen, ja, und dass das auch Auswirkungen hat. Aber es ist eine lebendige Demokratie. Und Ihr Applaus, den Sie gerade bekommen haben, das ist ja auch nochmal ein Statement gewesen, dass Sie gesagt haben, wir sind doch wohl nicht Objekte, sondern wir sind das Subjekt von Entwicklungen. Wir sind diejenigen, die das Handeln in der Hand haben. Und das, was Sie beschrieben haben, aus meiner Sicht, ist eine Schlechtleistung von politischen Parteien. Und deswegen orientieren sich die Leute anders. Mit, aus meiner Sicht, gefährlichen Entwicklungen. Deswegen bin ich sehr für Veränderungen und sehr für anderen Politikstil. Aber so zu tun, als würde die Demokratie nicht funktionieren, das wäre das ganz schlimm, ist nicht meine Erfahrung. Die Leute gehen zur Wahl mit hohen Quoten, auch Wahlbeteiligung, und stimmen ab. Und was wir als diejenigen, die als Parteien der Mitte, als Parteien, die über Jahrzehnte dieses Land gestaltet haben, eben sehen müssen, ist, dass die Bevölkerung offensichtlich mit dem, was wir an Konzepten haben und mit dem, was wir leisten, nicht einverstanden sind. Deswegen muss da nachgearbeitet werden. Aber ich würde nicht den Stab über die Demokratie oder die Wählerinnen und Wähler brechen.
Und worin liegt die Krise auch der Union, dass sie, wie Sie selbst analysiert haben, anscheinend eine Politik macht, die die Bevölkerung jedenfalls nicht mehr so gutiert, wie man sich das auch wünschen könnte?
Die Krise besteht darin, dass man den Begriff der Brandmauer auf den Markt geworfen hat und sich danach dahinter gesetzt hat und genau nichts getan hat. Jeder, der eine Brandmauer kennt oder so eine Brandschutztür weiß, die hält eine gewisse Zeit. Und die ist nicht dafür da, dass danach sich irgendetwas klärt, sondern dass man dahinter eine gewisse Zeit sein kann. Und diejenigen, die kommen müssten und da löschen und Dinge verändern, die gab es nicht. Und ich finde, es gibt in der vergangenen Woche in der FAZ einen tollen Artikel von drei Juristen, die das beschrieben haben mit dem Ausbringen oder der Identifikation von Demokratiefeinden. Und das ist aus meiner Sicht in der Tat die rechtsextreme AfD. Und dann dem Wegschauen und sagen, weil das Demokratiefeinde sind, weil die das gesagt haben, brauchen wir über die Inhalte nicht mehr diskutieren. Juli C. hat es auf den Punkt gebracht, wir haben aufgehört, über Aushandlungsprozesse mit der Bevölkerung zu diskutieren oder in der Bevölkerung, was ist richtig, was ist falsch, was ist an dem Argument noch zutreffend. Wir haben einfach die Nazi-Keule geschwungen. Und das ist der Grund, warum das gerade so schief geht. Warum wir es auch nicht schaffen, Dinge wieder zu ordnen und vernünftig auf den Weg zu bringen. Das war bei Corona so, das war in der Flüchtlingsfrage so. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir im Deutschen Bundestag aus meiner Sicht keine Mehrheit haben, um die Veränderungen herbeizuführen, die dieses Land braucht. Und die Veränderungen sind vor allen Dingen wirtschaftliche Kraft, wirtschaftliche Stärke, um äußere, innere Sicherheit zu gewährleisten, aber auch die Frage der sozialen Sicherungssysteme zu organisieren. Jetzt kann man Frau Merkel ein Stück weit vors Loch schieben, weil sie hat ja in dem Bereich der Sozialpolitik viel getan. Aber das war zu einer Zeit, wo die Wirtschaft in diesem Land gewachsen ist, wo es aufwärts ging. Ja? Und ich bin der festen Überzeugung, wir müssen da reformieren. Aber wir werden nicht reformieren, indem wir alles runterfahren, sondern wir müssen diese Kraft zurückkriegen. Und dazu brauchen wir aus meiner Sicht jetzt ein breites Bündnis aus politischen Parteien, aus Gewerkschaften, aus Arbeitgebervertretern, auch den Kirchen, die in den Mittelpunkt stellen, was brauchen wir als Bundesrepublik Deutschland? Und dann ist das so eine Breite, dass man am Ende auch eine Kraft bekommt im Deutschen Bundestag, dass Menschen mitstimmen, die Hand heben, obwohl sie vielleicht anderer Meinung sind, weil es jetzt so wichtig ist und weil es eine so übergroße öffentliche Meinung gibt, die das einfordert.
Ist es nicht eine der großen Frustrationen der Bevölkerung, dass sie sagt, wir haben euch die Macht gegeben, dann handelt machtvoll. Stattdessen erleben wir, ich würde sagen, eine Lähmung im Nichts, im leeren Raum. Ist das übertrieben?
Ja, das ist übertrieben auf jeden Fall, aber es ist nicht ganz falsch. Also von totaler Lähmung würde ich nicht reden. Die Bundesregierung macht ja Vorschläge, sie macht sich auf, etwas zu verändern. Natürlich kommt sofort Herr Söder und sagt, das geht alles nicht. So, da haben wir natürlich sozusagen einen Fehler in der Konstruktion unserer Demokratie mit der CSU, mit der Sonderrolle, die Bayern dadurch hat. Klar. Und gleichwohl, ich glaube, ich meine, wir haben das ja auch schon mal mitgemacht, Agenda 2010 von Schröder. Damals hieß es auch, das geht alles nicht und das wird furchtbar und so. Und das hat, glaube ich, schon gewirkt. So, deshalb habe ich tatsächlich noch immer ein bisschen Vertrauen in Herren wie Herrn Kretschmer, in Politiker, dass sie vielleicht doch in wichtigen Situationen die Kraft aufbieten, etwas zu verändern. Was ich aber jetzt doch noch sagen muss, das Wort Nazi-Keule gefällt mir nicht. So muss ich wirklich sagen, weil ich finde, wenn es da eine rechtsextreme Partei gibt, dann muss man es auch benennen können. Und wenn sozusagen die deutsche Geschichte verfälscht wird, was passiert ist zwischen den Jahren 33 und 45, wenn das verharmlost wird, wenn Rassismus in die Politik getragen wird. Ich finde, natürlich muss man das kritisieren können. Und dann ist der Begriff Nazi-Keule in meinen Augen völlig falsch.
Ja, ich habe das auch. Ich bin ein Zitat gewesen. Ich bin an der gleichen Stelle, habe ich geschluckt, hatte auch so ein Störgefühl. Ich hätte es auch anders ausgedrückt. Aber das, was sie beschrieben hat, das ist leider zutreffend. Und insofern, glaube ich, muss man sich der Sache genau so stellen. Es bringt nichts, über Brandmauern zu sprechen. Ich habe die gleiche Einschätzung, was die AfD angeht, wie Sie gerade gesagt haben. Nur es nutzt ja nichts. Wir sehen ja die Entwicklung. Und ich bin auch deswegen hier zu Ihnen gekommen, weil mich die Ergebnisse in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sehr, sehr beunruhigen. Ich muss mal sagen, wir sind 5 Jahre zurück zu der Entwicklung, die ich kenne. Und ich könnte Ihnen sagen, was in 5 Jahren ist. Und ich glaube, es wird auch schneller gehen. Wir müssen hier ins Handeln kommen. Und Sie haben die Politik ein bisschen in Schutz genommen. Und das ist die Zuspitzung und das ist ja auch richtig. Aber wenn man sieht, wie das sich gerade in Berlin anlässt, ist es aus meiner Sicht in der Tat so, wir haben so eine Stillstandsdiskussion. Und wir haben nicht den Punkt, dass man sagen kann, wir haben doch eigentlich kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ich glaube doch, wir haben ein Erkenntnisproblem. Wir haben eine Partei, die jetzt den Kanzler stellt, die ganz klar erkannt hat, Wettbewerbsfähigkeit. Wir verlieren 10.000 Industriearbeitsplätze im Monat. Es geht immer weiter zurück. Die Wirtschaft fährt sich runter. Wir können uns deswegen den Sozialstaat nicht leisten. Die Kommunen sind finanziell im Minus, deutlich im Minus. Da geht nichts mehr. Und die andere Partei, die SPD, die im Wesentlichen sagt, ja gut, aber alles wie es ist, bleibt. Wir machen nur eine andere Umverteilung. Wir brauchen Reichensteuer, Mehrwertsteuererhöhung und dann wird das irgendwie werden.
Gut, dafür gibt es die Mütterrente.
So wird das nichts, sondern
erst. Das hilft uns nicht, doch, weil die Mütterrente ist, wenn ich hier jetzt einen SPD-Ministerpräsidenten hätte, seine Argumentation. Ich will vielleicht, weil mich das wirklich interessiert und ich das vertiefen möchte, Ihnen all diese Frage stellen. Also, die Brandmauer ist schon längst futsch. Übrigens Thüringen mit Hilfe der CDU, der AfD und der FDP ist ein Herr Kemmerlich zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Dass die CDU noch von Brandmauer spricht, ist absurd. Sie hat sie gerissen.
Ja, also Herr Friedmann, wenn Sie mir jetzt zugehört hätten,
eine Ihrer Vorsitzenden AKK,
wenn Sie sich auch ein bisschen darauf Bezug nehmen würden, was ich jetzt gesagt hätte,
ja, ich komme
würden Sie
darauf.
Mit diesem
ich
Satz gar nicht mehr darauf, kommen, auch, weil ich Ihnen gerade gesagt habe, dass die Brandmauer ein Unfug ist und Teil des Problems, nicht der Lösung.
Wir sind uns
und jetzt da anzufangen und zu sagen, ja, wieso ist sie, ist doch futsch. Ja, sie war von Anfang an falsch.
Aber
das Gedankenkonstrukt
ist völlig
falsch.
Aber ich wollte Ihnen etwas noch mal anbieten, wenn ich darf. Nämlich die Frage, die mich umtreibt, und da möchte ich eben alle Ihre Antwort haben. Also erst waren es Protestwähler. Dann hieß es, man darf die Wähler nicht beschimpfen. Soweit ich weiß, wer CDU wählt, und so sagt es auch unsere Verfassung, weiß, was er tut. Der mündige Wähler, Wählerin. Das ist auch für die SPD so, für die Grünen. Nur bei der AfD, da haben wir das Gefühl, sie wissen nicht, was sie tun. Denn das Demokratische ist bei der AfD nicht vorhanden. Das haben Sie auch gesagt. Also wie geht man jetzt mit Menschen um, die sagen, ich habe die AfD gewählt? Und diese Frage interessiert mich, weil Sie das ja auch oft tun, mit diesen Menschen reden. Und mich würde das interessieren, ob das eine der Gründe ist, warum wir nicht weiterkommen, weil wir nicht die Gegenpositionen formulieren und sagen, das geht eben nicht. Das ist außerhalb des Demokratischen. Fangen wir mit Ihnen an. Sie haben ja die Erfahrung auch, als man bei Ihnen vom Haus mit Rechtsradikalen aufgetreten ist. Wie machen Sie das in Sachsen? Immerhin ist das die zweitstärkste Fraktion.
Ich habe es versucht, seit 20 Minuten zu sagen. Ich will es gerne noch ein weiteres Mal tun. Es mangelt aus meiner Sicht nicht an einer klaren Kommunikation, dass diese Partei eine Führungsriege hat mit Höcke und Ähnlichen, die rechtsextrem sind. Und wenn so jemand in der Führung ist, dann muss sich die Gesamtorganisation dem irgendwie verantwortlich fühlen. Ja, ich wäre auch nicht Parteivorsitzender, wenn die Mehrheit meiner Mitglieder eine andere politische Haltung hätte. Also muss man davon ausgehen, dass die das so sehen. Sonst hätten sie ihn beiseite geschoben. Dann kann man sich das Wahlprogramm anschauen. Ich habe mir das gerade noch mal angeschaut, was jetzt in Sachsen-Anhalt vorgeschlagen worden ist. Es ist absurder Unsinn. Es ist eine intellektuelle Beleidigung. Und es ist bösartig. Es ist ein riesiger Teil über Asyl und Flüchtlinge. Und zu den wirklichen Fragen ist da nichts zu sehen. Das wissen die Leute auch. Ich glaube, dass wenn wir eins gemacht haben die letzten 10 Jahre, dann das zu sagen. Aber offensichtlich werden die Leute trotzdem gewählt. Deswegen will ich es noch einmal versuchen. Es ist ein Resonanzboden beziehungsweise eine Projektionsfläche für ganz viele Themen, die aktuell nicht geklärt werden. Und dieses Gerede von der Brandmauer sorgt dafür, dass diese Partei sich als Märtyrer in die Ecke stellen kann und sagen kann, also wir hätten, wir wollten, wir tun. Und es spielt am Ende keine Rolle. Sie muss nie beweisen, dass es anders ist. Und ehrlicherweise, ich möchte auch nicht, dass sie irgendwas beweisen, dass sie in irgendeiner Art und Weise in Verantwortung bekommen, weil ich große Angst davor habe, weil ich diesen Leuten zutiefst misstraue. Und deswegen bin ich wieder bei dem eigentlichen Punkt. Diejenigen, die sich der Demokratie verantwortlich fühlen, diejenigen, die das über viele Jahrzehnte getragen haben, die müssen jetzt rauskommen aus der Komfortzone. Und nur weil AfD oder andere Fragen stellen, Finger in die Wunde legen, darf man sich nicht wegdrehen und sagen, das ist jetzt kein Thema.
Wir haben immer noch nicht von Wähler und Wählerinnen gesprochen. Wie geht man mit Wählern und Wählerinnen um, die mittlerweile ganz offensiv, ganz klar, gerade auch bei den Wählern der jungen Generation, das will ich jetzt hier auch noch mal hinzufügen, die meistgewählteste Partei der Bundestagswahl und der letzten Landtagswahlen in der jungen Generation war die AfD. Wie geht man mit denen um, Herr Schröder? Wie redet man miteinander?
Vielleicht noch mal zur Einordnung. Wir haben es ja bei der AfD mit dem Phänomen, nicht einfach mit einem ostdeutschen Phänomen zu tun und auch nicht mit einem deutschen, sondern mit einem internationalen Phänomen, was gewissermaßen von Japan bis Brasilien geht. Die Besonderheit der Auseinandersetzung in Deutschland ist durch zwei Dinge geprägt. Erstens, dass wir Latecomer sind. Also die AfD als rechtspopulistisch bis rechtsextreme Partei ist erst 2013 entstanden. Zu einer Zeit, wo solche Parteien in Nordeuropa schon längst an der Regierung waren, wo sie in Österreich an der Regierung beteiligt waren und wo die internationale Beobachterszene gesagt hat, in Deutschland wird das nicht passieren, weil in Deutschland eine ausgeprägt starke Demokratie ist, ein starker Sozialstaat 1968 und eine wehrhafte Demokratie. Und dann kommt das Moment der wehrhaften Demokratie. Das heißt, dieser Staat ist auf den Folgen von Auschwitz aufgebaut und hat infolgedessen ein Selbstverständnis, dass man mit einer solchen Partei anders umgehen muss als mit einer normalen Wettbewerbspartei, die im Rahmen des Grundgesetzes sich bewegt. Und Ihre Frage ist aber ganz anders. Die ist ja daran interessiert, warum tun sich die Parteien so schwer damit? Genau. Das hängt erstmal damit zusammen, die AfD ist ja nicht als rechtsextreme Partei gegründet worden, sondern als euroskeptische Partei 2013 und gleichzeitig waren alle diejenigen, die heute die Radikalität der AfD ausmachen, in der dritten Reihe und haben darauf gewartet, ihre Chance zu nutzen, um diese Partei zu übernehmen. Und das haben sie 2015 gemacht im Umfeld des Essener Parteitages. Und der Schock der anderen Parteien, nach meiner Beobachtung, besteht darin, dass es dieser Partei möglich gewesen ist, Fragen zu thematisieren, die die anderen Parteien nicht in der gleichen Klarheit auf die Tagesordnung gestellt haben. Zweitens, dass es
ihnen... Fragen, was heißt gleiche Klarheit? Themen?
Naja,
was heißt in gleicher Klarheit?
Also das heißt zum Beispiel, dass sie Debatten geführt haben über Migration, über Industrialisierung, über den Verbrennermotor, über Lebensgewohnheiten.
Über Muslime, über Juden, über Remigration.
Über Europa, ja.
wollen wir bitte dann doch auch
Das wollen wir überhaupt nicht. Aber es ist eben schwer in der Massendemokratie, diese Themen sehr seriös, differenziert zu argumentieren und damit auch die Menschen zu erreichen. Das ist ein Stück weit die Erfahrung im Wettbewerb mit der AfD, weil die AfD sagt zum Beispiel beim Verbrennermotor, wir sind die Ingenieursnation der Welt. Kann doch gar nicht sein, dass wir den Verbrennermotor zur Disposition stellen und diesen blöden Elektromotor anstreben. Und da hat man natürlich alle Ressentiments, die man mobilisieren kann. Aber Ihr Punkt, möchte ich gerne noch mal drauf eingehen, Jugend und das zweite Thema sind die Arbeiter. Weil die Sozialdemokratie hat auf einmal feststellen müssen, dass ihre Kernklientel bei der AfD vorne in der ersten Reihe sitzt und sie nicht mehr erreichen können.
Das hatte die CDU vor ein paar Jahren auch.
Und die CDU hat das gleiche Problem. Und sie sind nicht in der Lage gewesen, bislang ist mein Eindruck, sich von diesem Schock zu erlösen und einfach zu sagen, jetzt hört mal zu, die rechtsextreme Population von 15-20%, die hat man seit 1949 in Deutschland. Wenn man die Einstellungsuntersuchungen nimmt zu Fragen von Autoritarismus, von Anti-Islamismus und Antisemitismus, wird man immer Werte von 15-25% messen können. Die neue Situation besteht darin, dass man erstmals ein funktionierendes, im Wettbewerb etabliertes Angebot hat.
Die Tatsache, dass aus meiner Sicht eine nicht-demokratische Partei demokratisch gewählt ist, macht sie noch lange nicht zu einer demokratischen Partei. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, diese Partei, ist sie wirklich im demokratischen Wettbewerb mit demokratischen Parteien? Oder ist das ein großes Missverständnis, dass man damit auch diese Partei in dem Sinne Demokratie fähig macht, indem man sie so im Diskurs behandelt wie die Grünen oder die CDU oder wen auch immer? Ist das vielleicht die Falle, in der man dauernd ist?
Ja, das absolut. Man ist in der Falle, und zwar, weil das Gespräch nicht mehr funktioniert. Das Gespräch mit der AfD und den Wählern oder einem großen Teil ihrer Wähler funktioniert einfach nicht, weil Fakten nicht zählen. So, dass wir quasi mit der AfD und einem Teil ihrer Wähler mit einer Fiktion arbeiten. Auch wir als Journalisten, wir kommen mit Fakten, aber diese Fakten haben keine Folgen. So, ich sag mal, wir haben sehr viel recherchiert, aufgeklärt im Bereich von Korruption, wie Verwandte von der AfD von Abgeordneten da angestellt werden, andere Dinge hin bis hin zur Spionage. Das erreicht aber die Wähler der AfD nicht, obwohl die AfD angetreten ist mit dem Satz, wir machen alles andere, wir sind sozusagen die saubere Partei. Und das ist eigentlich meine Hauptsorge, dass dieses Gespräch nicht funktioniert, dass wir diese Leute mit Fakten nicht erreichen, dass Wahrheit keine Rolle spielt.
Kretschmer, wenn ich mir das anhöre, nämlich, dass wir auf der einen Seite mit Menschen sprechen, die berechtigte Sorgen haben, aber berechtigt das, eine antidemokratische Partei zu wählen? Wenn ich mir anhöre, und wir kennen das ja nicht nur aus Deutschland, Trump ist ein Meister der Lüge, auch wenn das so sichtbar erkennbar ist, ist das vielleicht die Meisterleistung. Er tut nicht mal so, als ob er nicht lügt und lügt.
Wie? Und es hat keine Folgen. Spielt keine Rolle.
Und so, ich wollte Sie auch aus Ihrer Erfahrung noch mal fragen. Und das ist ja in den Ländern und auch in den Städten, wo man viel direkter mit der Bevölkerung zu tun hat. Wie schafft man es denn, wenn eine emotionale und irrationale Ebene in einer Diskussion stattfindet, wo nicht einmal mehr die Tatsachen in Übereinstimmung zu bringen sind? Wie schafft man dann, wehrhaft politische Gesprächskultur zu schaffen?
Ich glaube auch, dass dieser radikale Populismus eine große Gefahr ist und dass die durch die sozialen Plattformen, haben Sie es genannt, nicht Medien, dadurch eine Verbreitung und eine Wirkmächtigkeit ist, die wir so nicht bis jetzt kannten. Und je näher Sie an dem Thema sind, je mehr man es anfassen kann, je eher ist es auch zu klären. Also hier Neustadt an der Weinstraße, ein Thema, dann kann man hingehen, dann kann man eine Bürgerinitiative machen oder Bürgerversammlung machen und dann wird das miteinander besprochen. Und die Themen, die wir haben, entfernen sich ja immer mehr von unserer Wahrnehmung. Deswegen ist es auch so leicht zu lügen und auch mit Fake News zu arbeiten. Umso wichtiger ist es, dass wir den Nährboden entziehen, den wir selber entziehen können. Dann wird immer noch Populismus übrig bleiben. Aber solange so ein wahrer Grund da ist, ist das eben sehr, sehr schwierig. Und am Ende haben wir aus der Geschichte schon einige solche Momente, wo wir lernen können. Also Geschichte vollzieht sich ja nie gleichförmig ein zweites oder ein drittes Mal. Aber man kann doch eine ganze Menge lernen. Und das ein oder andere erinnert uns doch irgendwie an die Weimarer Zeit, an die Frage, dass größere Gruppen der Bevölkerung sich zurückziehen, nicht mehr an die demokratischen Institutionen glauben. Und deswegen muss Demokratie, müssen Parteien liefern, müssen Lösungen bringen. Nach jeder Wahl gibt es eine Nachwahlbefragung, wo man ganz klar sehen kann, warum haben die Leute entschieden. Das ist immer noch das Thema Migration, das ist das Thema Krieg, die Energiekosten, ähnliche Dinge. Und das kann man aus meiner Sicht abräumen. Und das muss jetzt passieren, dringend passieren. Nur zu sagen, dass ist jetzt alternativlos, hat die frühere Kanzlerin gesagt. Heute wird das Wort nicht mehr alternativlos nicht mehr gesagt, aber in vielen Fällen wird so verfahren. Wir müssen auch über die CO2-Preise sprechen. Energie ist viel zu teuer in Deutschland. Wir haben Abwanderung von Unternehmen. Muss das so bleiben? Ist das so Mehrheitsmeinung? Ist das Mehrheitsmeinung, dass der Verbrenner eben auslaufen soll, dass wir alle Elektroauto fahren sollen? Und. Auch die Zuwendung, wenn Sie sagen, ländlicher Raum, ne? Das ist, wie ist in den letzten Jahren über die Menschen in den ländlichen Regionen gesprochen worden? Aus meiner Sicht ziemlich mit der Nase hoch. Und das kann man auch ändern. Man kann auch dort eine andere Form der Kommunikation machen, eine andere Art der Wertschätzung machen und die Leute auch mitnehmen, ja? Und sie vor allen Dingen nicht als Objekt, sondern in die Frage Subjekt bringen. Wir alle müssen für uns selber entscheiden, welches Auto wir fahren, welche Heizung wir einbauen. Und wenn wir einen Fehler machen, dann werden wir uns über uns selber ärgern. Aber wenn der Staat ständig uns im Weg rumsteht und wir ständig darauf stoßen, dass da etwas nicht geht, dann ist das ein Politikstil, der wird scheitern. Und er scheitert gerade.
Aber ist das Thema, das Thema Migration nicht faktisch abgeräumt? Ich meine, es kommen, weiß ich nicht, unter 200.000 im Jahr zu uns, zu einem Volk von über 80 Millionen.
Und wir haben 6 Millionen Menschen seit 2014 aufgenommen. Ja, 6 Millionen Menschen.
8%
der Wir haben irre Themen im Kindergarten, in der Schule, im Bereich der Kriminalität. Wir haben enorme Sozialkosten. Jetzt zu sagen, wir haben das geklärt, es stimmt nicht. Ja, wir haben keine Art.
Doch kaum noch
wir wissen immer noch nicht, wie wir die Leute wieder aus dem Land bringen. Wir haben immer noch über 200.000 jedes Jahr. Da passiert eine ganze Menge. Alexander Dobrindt hat eine ganze Menge getan. Wir sollten an dem Thema kontinuierlich dranbleiben, ohne Schaum vor dem Mund, aber auch das Thema nicht wegrennen. Genau. Mittlerweile sind jetzt andere Themen dazugekommen. Jetzt haben wir diese Frage der wirtschaftlichen Situation, die Frage der Unterfinanzierung der Kommunen, jetzt die ganze Reformdiskussion im Sozialbereich. Da kommt ja erst der eigentliche Sprengstoff, kommt ja jetzt erst aus meiner Sicht.
Aber Herr Kretschmer, jetzt mal. Gemach, sagt man in Bremen. Wir wissen auch, dass wenn wir heute von Nichtdeutschen sprechen, auch von Syrern, im Krankenhaus der Notstand ausbrechen würde, wenn Menschen nicht da wären, die nicht nur Kriminelle sind,
Wie viel Prozent der Syrer sind in unseren Krankenhäusern
Ärzte?
Ja, Entschuldigung bitte, also, das ist Moment, doch lächerlich. Wir können doch jetzt nicht Herr das Kretschmer, Thema Syrer
Herr Kretschmer,
Thema Ärzte bringen.
Herr Kretschmer, Sie also wollten keinen Schaum vor.
Moment, jetzt haben Sie
ihn. Die meisten, die hier sind, sind auch von der Union vor allen Dingen zu respektieren, weil sie legal hier sind. Das sind die meisten.
Ich respektiere jeden Menschen.
Lassen Sie mich doch sprechen.
Und ich lasse mir das von Ihnen auch nicht reinreden.
Aber Herr Kretschmer,
Sie haben jetzt gerade was von Krankenhäusern angefangen.
Ganz
ich finde, das ist genau das, warum diese Stimmung in diesem Land so ist.
Vielleicht
wir haben ein Problem von mehreren hunderttausend Menschen. Das ist etwas, was die Bevölkerung sieht. Und Sie kommen mit 7.000 Menschen an.
Nein, ich kann Ihnen noch mehr sagen.
So geht das
doch. Ich kann Ihnen noch mehr sagen. Ihr gesamtes System, auch mit Lehrer, Lehrerin, Kita und alles, wenn da nicht Menschen mit Namen wären, die nicht typisch deutsch sind, können wir alle Institutionen schließen.
Das ist überhaupt nicht die Frage.
Doch, weil viele Menschen in diesem Land, und ich bin wie gesagt der Älteste, das war als die Jugoslawenkrise, war immer, wenn Einwanderung stattfand, wurde gesagt, das ist destruktiv. Insgesamt ist das Land die Mischung all dieser Menschen mit allen Fehlern, die sie auch beschreiben, aber sie nur so zu beschreiben, das finde ich ein bisschen schwierig. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Ein bisschen schwierig. Aber ich will was anderes fragen. Nun erzählen Sie das alles. Jetzt muss ich dann wirklich nach Sachsen schauen. Wie viele Jahre regiert die CDU in Sachsen?
Friedmann.
30 Jahre. Nein, Moment.
Es ist eine unmögliche Art und Weise, mir vorzuwerfen, dass ich irgendwie ein Missverhältnis oder ein kritisches Verhältnis zu Menschen mit Migration
habe. Habe ich Ihnen nie vorgeworfen?
Doch.
Nein.
Das ist genau das, okay. was
darüber, wenn Sie das so verstanden haben, tut es mir furchtbar leid, damit Sie es abräumen können und wieder zum Thema kommen. Aber ich will es noch mal sagen. Die CDU regiert 30 Jahre in Sachsen.
Ich glaube 35.
35. Mhm. Ihr Vorgänger Biedenkopf hat noch kurz vor seinem Tod darauf bestanden und hat es öffentlich im Fernsehen gesagt, in Sachsen gibt es keinen Rechtsextremismus. Der Zustand, über den wir reden, sagt der Sächsische Rechnungshof, dass zum Beispiel, weil sie so kritisch sind, bei mehr als die Hälfte der Staatsstraßen dringender Handlungsbedarf ist, also nicht nur bei der Bundesbahn. In vielen ländlichen Regionen wird auch bemängelt, dass zum Beispiel Breitband-Internetanschlüsse auch nicht da sind. Dasselbe wird bei Schulsanierung und öffentlichen Gebäuden gesagt und Fachkräfte wandern ab. Ich zitiere das nicht, weil Sachsen besonders gut oder schlecht ist, sondern wenn man hier also diese These, die ich ja nachvollziehe, wir müssen handeln, wir müssen was tun, formuliert, dann frage ich mich, ist der Erfolg der AfD in Sachsen dann nicht auch ein Spiegelbild des Misserfolges von 35 Jahren Politik der CDU? Ich könnte das genauso in einem SPD-Ministerpräsidentenland gefragt haben.
Ich glaube, die Antwort ergibt sich ja daraus, wenn das in einem Bundesland isoliert stattfinden würde, würde man ja schnell sagen, dann ist das der Grund. Aber da das ja jetzt flächendeckend stattfindet und mittlerweile jetzt auch im Westen angekommen ist, kann man die Diskussion so führen. Sie haben sie erfolgreich in den letzten 10 Jahren so geführt und damit aus meiner Sicht den klaren Blick auf die Herausforderungen und auf Lösungsmechanismen selber verstellt und nicht sehen wollen. Ich würde die Diskussion anders führen. Und Sie können über Kurt Biedenkopf, jetzt kann er sich selber ja auch nicht mehr so richtig wehren,
dass Sie sagen, mit Kohl und François Mitterrand, das ist so.
Muss man Folgendes sagen, der Freistaat Sachsen hatte Anfang der 90er Jahre eine Sonderkommission Rechtsextremismus. Und dieses Zitat, was dem Kurt Biedenkopf vorgeworfen wurde, war 98, 99 auf der Höhe seiner politischen Autorität. Und die heißt im Grunde genommen, hieß der Satz anders. Es war anständige Menschen, anständige Sachsen wählen nicht Rechtsextreme. Das war das, was er gemeint hat. Und deswegen.
Also er hat den Satz gesagt, Sie können es in der Mediathek nachschauen, das war bei der Kollegin Maischberger. Mich interessiert aber, um Sachsen auch hinter mich zu lassen, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das ist parteiübergreifend, das war auch bei Herrn Schröder so, gab es keinen Rechtsextremismus, es gab auch keinen Rechtsterrorismus. In der alten Bundesrepublik war das ja auch immer so formuliert.
Wir haben eine Sonderkommission Rechtsextremismus gehabt, schon Anfang der 90er Jahre. Die größte Herausforderung über Jahrzehnte war der Rechtsextremismus. Es gab Programme des Bundes gegen Rechtsextremismus. Also so, das
gut, spricht dann einfach nicht in Realität. Fragen. Wenn alles so gut war, warum ist alles so schlecht? Warum ist dann der Rechtsextremismus und der Rechtsterrorismus, obwohl es schon in den 90er Jahren begonnen hat, 30 Jahre danach so erfolgreich?
Ja, weil er nicht zum Selbstbild dieser Republik passte. Und man muss immer sehen, ich habe das ja eben angedeutet, die Platzierung einer rechtsextremen populistischen Partei im Parteiensystem ist spät erfolgt. Aber wir hatten 1969 die NPD, die mit 4,6% nur knapp an der 5%-Hürde gescheitert ist. Und wenn man im europäischen Vergleich sich den Rechtsextremismus anschaut, dann gab es kein Land, in dem der Rechtsextremismus so brutal gewesen ist wie in Deutschland. Und das sind wir gerade erst dabei, wirklich zur Kenntnis zu nehmen, weil es historische Projekte gibt, die sich das anschauen. Das fing zum Beispiel an mit einem Attentat im jüdischen Altersheim 1971 in München, das Oktoberfestattentat 1980. Das waren alles Attentate, die überhaupt nicht in Zusammenhang mit rechtsextremistischen Aktivitäten in Verbindung gebracht worden sind, weil es nicht in unser Selbstverständnis hineinpasste. Wir hatten die Wehrsportgruppe Hoffmann, wir hatten paramilitärische Gruppen, wir hatten Attentate, wo man jetzt ungefähr davon ausgeht, dass bis zu 200 Personen getötet worden sind, und das alles schon vor 1990. Und auch in der DDR gab es natürlich Rechtsextremismus, gab es Gruppen, die sich hier organisiert haben, es gab Opfer, und das passt zu einer Republik, die sich selbst als pluralistisch in einem engeren Zusammenhang versteht, aber die Ränder ausgrenzt, passt diese Realität nicht dazu. Und jetzt sind wir dabei, das aufzuarbeiten, und sind erschrocken über unsere eigene Vergangenheit und sind erschrocken auch über die Hilflosigkeit, wie wir mit dem Phänomen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus umgehen. Und deshalb würde ich immer sagen, weil Sie ja die ganze Zeit auch hilflos fragen, was kann man tun und wie ist das alles zu erklären? Ein Problem ist ja, dass wir wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die AfD schauen, und dabei muss man eigentlich auf die 75% der anderen Teile der Gesellschaft schauen und überlegen, wie können die so resilient, wie können die so tapfer, mutig, demokratisch sein, dass diese Gesellschaft gut funktioniert. Und
eine gute Frage, versuchen Sie sie doch mal zu beantworten.
Naja, gut.
Ja, ich meine das jetzt sehr ernst, mit vollem Respekt. Das ist so wie bei Herrn Kretschmer, der mir auch sagt, naja, das muss man tun. Aber was tut man denn?
Also ich erkläre mir das so, dass die Parteienordnung dieser Republik auf die Volksparteien sehr stark zugeschnitten ist. Und alles, was jenseits der Volksparteien existiert, ist entweder Mehrheitsbeschaffer oder ein Betriebsunfall. Und solange man das Parteiensystem nicht in seiner Pluralität versteht und auch mal zur Kenntnis nimmt, dass wir diese Superstabilität der 50er bis 80er Jahre als Ausnahmefall betrachten müssen und dass die Normalität in der pluralistischen Gesellschaft eher ist, dass wir Parteien haben, die zwischen 10% und 30% sind und doch in der Lage sein müssen, die Mehrheit in dieser Republik zu organisieren. Also wenn man zum Beispiel in die Niederlande schaut, dort hat man 21 Parteien im Parlament und es muss trotzdem funktionieren. Wir haben die 5%-Hürde, wir haben nach wie vor ein relativ überschaubares Parteiensystem. Also die Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, das war ja der Einstieg, sind ja eigentlich noch Relikte der alten Bundesrepublik. Sehr Hyperstabilität, überall 2/3 Mehrheit mit 2 Parteien. Das ist ja für den Osten, wäre das ja für Sie ein Wunder, wenn sowas noch möglich wäre. Sie sind ja derjenige, der eine Minderheitenregierung domestizieren muss und am Ende auf diese Weise auch zu guten Ergebnissen kommen muss. Und ich glaube, Sie werden, wenn wir das gleich erörtern sollten, auch zu dem Ergebnis kommen, dass das geht und dass das gehen muss. Weil
auch auf Bundesebene?
Auch auf Bundesebene.
Das ist eine interessante Aussage. Ich würde gerne noch, weil wir jetzt zu Recht den Hinweis bekommen haben, reden wir doch mal von den anderen Parteien. Der Ton der Ausgrenzung, der Ton, der auch im Wahlkampf und in allen Wahlkämpfen immer härter und schärfer wurde, war ja besonders sichtbar, wenn man Herrn Söder gehört hat, wie er über die Grünen und über auch Personen von den Grünen gesprochen hat. Also demontiert sich nicht um ein wenig die demokratische Streitkultur, indem sie die Kultur immer mehr vergisst, sich immer mehr auch den sozialen Medien anpasst, immer mehr dem Bedürfnis von Personalisierung anpasst, was auch die Medien mittlerweile mehr und mehr machen, ist also diese Spur, die die Populisten, die Rechtsextremisten, auch die Linksextremisten immer mehr in die Gesellschaft hineinbringen, international, ob Orban, ob Trump, ist das nicht auch etwas, was innerhalb der demokratischen Parteien immer hörbarer und sichtbarer werden? Also hat die Bevölkerung nicht zu Unrecht das Gefühl, es wird gestritten, es wird versprochen, es gibt Sondervermögen, da sagt das Land, wir kriegen nicht genug Geld, dann sagt wieder die Stadt, wir kriegen nicht genug Geld vom Land. Also dieses Gefühl, dass Politik sich letztendlich nicht mehr, wie Herr Kretschmer verlangt, in Handlung, und zwar in konsequenter, längerer Handlung erkennbar macht.
Aber auch in emotionaler Nachvollziehbarkeit, weil Sie haben gerade den Begriff Sondervermögen. Das ist ja ein schwieriges Ding. Das ist sehr viel Geld.
Das sind Sonderschulden übrigens.
Das muss gut eingesetzt werden. Und was macht das Finanzministerium, um die Plausibilität dieser besonderen Leistungen sichtbar zu machen? Sie haben eine Homepage und auf der Homepage ist oben die Uhr vom Steuerzahlerbund. Und dann sieht man, wie der Mittelabfluss organisiert wird. Und das ist natürlich, glaube ich, das Letzte, was diese Republik braucht. Die Leute wollen ja sehen, wird mit dem Geld was Gutes getan? Ist das Geld dazu da, Probleme zu lösen? Ist das Geld Teil unserer Zukunft? Und diese Emotionalität ist auch ein Schlüssel, um die AfD zu verstehen. Weil die AfD gibt den Leuten emotionalen Grund in ihrem Widerstand, in ihrer Existenz, in ihrem Zukunftsglauben. Und das sind die anderen Parteien zumindest für diese Gruppen nicht in der Lage zu liefern gegenwärtig.
Ich will da mal wirklich widersprechen. Also wenn ich mir heute Herrn Kretschmer, über den ich mich sehr freue, dass er mein Gast ist, anschaue, war dieser Herr Kretschmer heute auch emotional. Also ich teile nicht Ihre Analyse und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kenne kaum Politiker, die nicht auch emotional sind. Und ich finde es auch sehr schwierig, diese Fähigkeit auch der emotionalen Intelligenz aus dem demokratischen Parteienkreis herauszunehmen.
Ich habe über das Sondervermögen gesprochen.
Ja, aber Entschuldigung, Sie sprachen über die Fähigkeit der Emotionalität, die gelagert ist bei der AfD und nicht bei den anderen Parteien. Und
dem Ausgangspunkt war das Sondervermögen.
Ja, das mag ja sein, aber Ihre Conclusio bleibt die gleiche, Herr Schröder. Nicht der Krenn. Aber wir hatten eine Differenz. Ganz andere Frage noch zu besprechen. Nämlich diese Frage, die ja auch mit den Bundesländern zu tun hat, die was zu tun hat mit der schwarze Peter, wird hin und her geschoben. Dann wird es geschoben in nicht meine Partei ist schuld, die andere Partei ist schuld. Dann wird es geschoben, eigentlich sind wir überhaupt nicht schuld, sondern Wähler und Wählerinnen sind schuld. Dann wird das wieder weggeschoben, dann wird gesagt, Trump ist schuld. Also dieser Kreislauf und diese Selbstdistanzierung von Partei erlebe ich seit Jahren, ich weiß nicht, wie Sie es erleben, Özdemir. Baden-Württemberg war kein Grüner mehr. Ich kenne sehr viele Christdemokraten, die auch auf Landesebene Wahlkämpfe machen oder in Kommunen, wo nicht mehr CDU groß steht. Das war ja früher anders. Die Partei und der Repräsentant waren identifizierbar. Kann es also sein, dass dadurch, dass dieser mangelnde Selbstbewusstsein von demokratischen Parteien im Verhältnis zu diesem Selbstbewusstsein der Antidemokraten, ich komme auf die Demokraten nämlich hier, dass dieses mangelnde Selbstbewusstsein, vielleicht aber auch Gleichgültigkeit in der Bevölkerung, die Schwäche der Annahme ist, dass weil 75% nicht AfD wählen, sie Demokraten sind. Sind sie es?
Ja, also ich wüsste nicht, warum sie es nicht sein sollen. Also alle Umfragen zeigen das ja, dass wir da eine eindeutige Mehrheit haben, dass wir immer noch eine hohe Zustimmung für die Demokratie haben. Also da hätte ich schon Vertrauen, dass der große Teil, die große Mehrheit der Bundesbürger und Bürgerinnen zur liberalen Demokratie steht. Ich glaube, es hat sich eben einfach etwas grundsätzlich verändert, auch noch mal im Diskurs. Weil früher gab es eigentlich nur den Innenraum der liberalen Demokratie. Da haben die Parteien auch wahnsinnig gestritten. Also mit Wehner und Strauß, aber auch Kohl und andere. Da ging es ja auch her, aber es war immer im Innenraum der liberalen Demokratie. Es gab den Grundkonsens, das ist im Prinzip hier richtig, was wir tun. Und wir leben im richtigen System. Jetzt gibt es den Innenraum, da sind immer noch die klassischen Parteien. Und es gibt den Außenraum. Und das ist die AfD und das sind die Wählerinnen und Wähler, die keinen Wert auf die liberale Demokratie legen. Und deshalb wird alles natürlich komplett anders gelesen. Also wenn früher Wehner und Schmidt oder Wehner und Brandt oder Wehner und Barzel gestritten haben, dann haben sie halt miteinander gestritten. Und die Bevölkerung fand das vielleicht auch nicht gut. Aber es war kein Angriff auf die Demokratie oder so. Heute wird das ja alles so gelesen wie von außen.
dass man sagt, ah ja, da im Innenraum der Demokratie wird sich gestritten, die AfD würde es besser machen, die würde es anders machen. Die so, und das ist das Gefährliche an der Situation im Moment, dass eben alles sozusagen von außen angegriffen wird und deshalb auch auf eine andere Art und Weise gelesen wird. Und das ist, da würde ich jetzt, wenn ich kurz Ihre Rolle übernehmen darf, als Journalist kann ich nicht anders. Ich würde Herrn Kretschmer gerne etwas fragen. Und zwar zur Brandmauer. Sozusagen die Brandmauer, es geht ja eigentlich darum, die Frage, ob man die AfD vom Außenraum in den Innenraum holt. Sozusagen, ob man sie mitmachen lässt. So, und jetzt habe ich gerade ein Gespräch gelesen mit, ich glaube, Sven Epplinger heißt der, Eppinger von der Heimatunion, der ja auch im Landtag sitzt für ihre Partei in Sachsen und sagt, na, lass sie uns nach innen holen, in den Innenraum, lass uns mit der AfD kooperieren, die Brandmauer brauchen wir nicht. Ich finde, Sie haben sich so ein bisschen undeutlich geäußert zur Brandmauer, ob Sie jetzt eigentlich dafür sind oder dagegen. Würden Sie sagen, ja, ist richtig, lass uns die AfD in den Innenraum holen?
Ich bin froh, dass er meine Rolle hat.
Ja, schon. Naja, wir haben jetzt seit 2013, 14 eine Erfahrungsstrecke und irgendwie hat es nicht funktioniert, die Themen, die aufgerufen werden, zu ignorieren. Damit macht man diese Truppe groß. Und jetzt nochmal das Bild einer Brandmauer, die soll für eine gewisse Zeit Sicherheit geben. Die löst kein Problem. Und ich bin der Meinung, dass diese Truppe rechtsextrem ist, rechtsextreme Züge hat, dass man denen keine Macht geben darf. Deswegen würde ich gerne nicht, dass sie ihr Feuer in diesem Raum entfaltet, in dem wir alle sind. Wenn man das nicht möchte, jeder weiß, eine Brandmauer wird irgendwann zusammenfallen, weil so viel Hitze hält niemand aus. Und die Hitze drückt sich bei uns in Wahlergebnissen aus. Wir haben eine Verdopplung des Wahlergebnisses hier in Rheinland-Pfalz. Bei der nächsten Wahl, wird es wieder verdoppelt sein. Wann ist eigentlich Schluss? Das ist die Temperatur, das ist die Hitze. Und dann fällt das einfach in sich zusammen. Deswegen kommen wir auf das, was ich die ganze Zeit immer wieder sage. Wir müssen die Themen lösen. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, legitimiert sich beim überwiegenden Anteil der Bevölkerung aus dem Ergebnis heraus. Natürlich sind ich glaube, der überwiegende Teil der Bevölkerung sagt, Demokratie ist ein gutes Konzept, Rechtsstaatlichkeit ist ein gutes Konzept. Aber so richtig ist es doch, wenn die Ergebnisse, wenn die Themen gelöst werden. Das passiert in einem nicht ausreichenden Maße. Und deswegen, es liegt dort die Lösung. Und dann wird dieser Brand, den wir derzeit hinter dieser Brandmauer haben, der wird kleiner werden. Ob er auf Null geht, weiß ich nicht, durch soziale Netzwerke und den radikalen Populismus. Aber es wird beherrschbar sein. Das ist aus meiner Sicht die zwingende Voraussetzung, damit wir hier auch in Zukunft gute Ergebnisse erzielen können und in Frieden miteinander leben können.
Herr Kretschmer, ich habe zwei Anmerkungen zu Ihren Ausführungen. Erstens zum Demokratieverständnis. Also Demokratie ist nicht nur dann und nicht nur dann gut, wenn sie funktioniert, also wenn der Output da ist, sondern Demokratie hat natürlich auch was zu tun mit dem Input. Also inwiefern die Leute mitmachen können, indem sie ihre Themen sehen, indem sie sich anerkannt fühlen und vieles andere mehr. Also ich glaube, wenn wir das wirklich nur auf die Liefertätigkeit reduzieren, werden wir dem, was wir unter Demokratie verstehen, nicht gerecht. Dann zur Brandmauer. Die Brandmauer ist ja vielfach in der öffentlichen Debatte so dargestellt worden, dass sie erst dazu beigetragen hat, dass die AfD stark geworden ist, dass man eben die Brandmauer weglassen sollte, weil dann könnte man die AfD richtig bekämpfen. Also wir haben eine Studie gemacht über die Existenz und Praxis der Brandmauer auf der kommunalen Ebene. Wir haben alle 401 Landkreise in Deutschland daraufhin untersucht, inwiefern die anderen Parteien die Anträge der AfD unterstützen. Und wir haben 11.000 Sitzungen uns angeschaut, wo die AfD ihre Sachen eingebracht hat. Und wir haben festgestellt, dass die Anträge der AfD so etwa in 20% der Fälle unterstützt worden sind, im umfassenderen Sinne in 10%, also wo mehrere Stimmen für die AfD gekommen sind. Das heißt, über 5 Jahre hinweg, von 2019 bis 2025. Und das muss man ja mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt, dass die Leute an der Basis mit den Leuten
mit denen sie aufgewachsen sind, mit denen sie vorher vielleicht noch in der CDU Mitglied waren oder in der SPD, dass sie dort eine klare Grenze ziehen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ist ja die Brandmauer zunächst mal die Selbstbehauptung der wehrhaften Demokratie. Dass man weiß, da ist ein Akteur, der will nicht nur, dass der Zebrastreifen und die Turnhalle gebaut werden, sondern der hat insgesamt ein Konzept, was die Überwindung der Demokratie, so wie wir sie kennen, befürwortet. Und dann kommt das, was Herr Kuppelbart sagt, es geht ja am Ende darum, dazu beizutragen, dass die nicht die Rathäuser übernehmen, dass die nicht dort zu sagen haben, wer eingestellt wird und wer was macht. Und das Konzept können wir doch bei unserer Geschichte nicht einfach aufgeben. Also
ich würde gerne mal
von dieser AfD,
darf ich mal das wirklich sagen, wegkommen. Und ich würde auch gerne von diesem Trigger Flüchtlinge und so weiter. Ich bin Bürger dieses Landes, völlig überparteipolitisch, jeden Wahlkampf seit 30 Jahren, alle Partei, bessere Bildung, weg mit Bürokratie. Die Bundesländer sollten sich besser koordinieren. Dazu nur ein Beispiel. Wir haben 16 Landespolizeien mit unterschiedlichen IT-Systemen und Ausrüstungsstandards. Ich zitiere mal die Webseite des Bundeskriminalamts. Die gegenwärtige heterogene IT-Landschaft der deutschen Polizei ist geprägt von Eigenentwicklungen, Sonderlösungen, Erhebungsregeln. Hinzu kommt die Architektur der Informationen der Polizisten in Deutschland. Wir haben immer noch so viel Bürokratie. Wir haben immer noch das Gespräch, die Schulgebäude sind kaputt und marode. Es gibt zu wenig Lehrer. Was ich damit nur sagen will, ist, ich glaube, ich will das mal in den Raum setzen. Bei allem, was wir so an so Peak-Themen haben, 2015, Corona, wir haben die Zustimmung, Sie haben es gesagt, von der Mehrheit, überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zur Demokratie. Aber wir haben gleichzeitig eine höher werdende Ablehnung, was Parteien angeht. Wir haben eine höher werdende Ablehnung im Sinne, dass der Staat effizient ist. Und das ist doch nun etwas, wo viele Menschen, wenn sie wieder hören von denen, die das seit 20 Jahren sagen, und sagen, wenn ihr mich wählt, wird es anders und besser, kein Vertrauen haben können. Und ist das nicht auch eine Krise, dass Leute sagen, wie oft soll ich mir von der Partei YZ sagen lassen, die Schulen, die Bürokratie, digitale Infrastruktur, und es passiert nichts. Ist das nicht auch eine der Krisen? Es wird nicht geliefert.
Ja,
das mal. So, und warum soll, absolut, jetzt kommt meine Frage. Das ist keine provokative, das ist eine wirklich konstruktive. Warum sollen Menschen im Jahre 2026, und ich meine nicht nur die CDU, den Parteien, die das seit so Jahrzehnten versprechen, jetzt glauben? Das müssen Sie mir ein bisschen helfen zu erklären. Warum jetzt? Warum jetzt sehend auch, wie diese Bundesregierung agiert? Und jetzt will ich nicht den schwarzen Peter parteipolitisch sehen.
Ja, muss ich ganz entspannt sagen, ich sehe es genauso wie Sie. Das erste Mal am heutigen Abend. Nein, das stimmt nicht ganz.
Aber Sie sehen, wir sind in der ARD sehr demokratiefördernd.
Absolut.
Auch unterschiedliche Meinungen haben einen großen Raum in dieser Sendung.
Genau so ist das, ja. Die Menschen in Deutschland wollen sehen, dass die Dinge sich tun. Sie glauben es nicht mehr. Sie haben das mit der Bahn angesprochen. Mir tut es total leid, weil ich immer denke, es ist ja auch kein Wunder, wenn man alle, die mit Eisenbahn groß geworden sind, die das mal gelernt haben, wegschafft und nur noch irgendwelche Manager einstellt. Das wird schief gehen, ja. Es geht schief. Also es ist zum Heulen. Und deswegen, diese Regierung muss liefern. Ich würde sehr dafür werben, dass wir versuchen zu helfen, dass man den Leuten Druck macht. Wir wollen die Veränderung. Und zwar nicht so Wolkenschiebereien. Wir brauchen Reformen. Sondern was ist das Ziel in dieser Situation? In dieser Situation ist es so, wir haben China, wir haben Amerika, wir haben Russland, wir haben diese ganz furchtbare geopolitische Situation. Deutschland, Europa muss stark werden, muss ökonomisch stark werden. Was muss man tun, um ökonomisch stark zu werden? Steuern, Energiepreise, Deregulierung, dann hat man da eine Möglichkeit. Damit können wir die sozialen Sicherungssysteme stabilisieren, damit können wir auch die Infrastruktur in Ordnung bringen. Und wenn man jetzt 24 Monate weitersieht, dann werden sich die Erfolge auch einstellen. Es ist nicht so, dass das jetzt gegen die Wand laufen muss. Nur wenn es so, wie es jetzt ist, weitergeht, dann werden wir kein gutes Ende nehmen. Und deswegen bin ich sehr dabei bei dem, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben. Wir müssen liefern und dafür müssen wir alle unseren Beitrag dazu leisten. Und das ist das, was mich am meisten umtreibt aktuell.
Tun Sie mir noch mal einen anderen Gefallen, weil wir gerade über Bundesländer sprechen. Eines der großen Themen sind die Geberländer, die Nehmerländer. Im Prinzip zeigt sich da auch Armut, Reichtum, soziale Verantwortung. Der bayerische Ministerpräsident, Ihr guter Freund Markus Söder, hat diese Debatte um Länderfusionen wieder entfacht. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, sagt, ein Bundesland Mitteldeutschland soll es mit uns nicht geben. Ja, aber nun wollen die Geberländer nicht mehr so und immer wieder. Ist ein Problem auch dieses gemeinsam, dieses Demokratiebewusstseins, wir sind dieses Land, auch der Föderalismus?
Ja, der Föderalismus hat natürlich auch seine Vorteile, sozusagen der Machtbalance, das finde ich schon richtig, dass wir nicht zentral regiert werden, sondern dass es eine gewisse Opposition auch aus den Ländern geben kann. Ja, aber das haben wir auch während der Corona-Krise erlebt. Also diese Kleinstaaterei, das ist natürlich Wahnsinn. So, das hält die Demokratie oder das hält uns unheimlich auf und trägt dazu bei, dass es, glaube ich, dass es diese Ergebnisse nicht gibt, die Sie zu Recht einfordern, weil bis sich 16 Bundesländer mal untereinander geeinigt haben, mit dem Bund geeinigt haben. So, da würde ich schon sagen, das sind zu viele. Und es muss nicht, auch wenn ich mich jetzt in Bremen unbeliebt mache, im Bundesland Bremen geben und im Saarland mache ich mich jetzt auch.
Dass Sie dort ja sind,
ja, auch da mache ich mich unbeliebt. Und Berlin braucht es auch nicht. Also diese kleinen Bundesländer, das hat wirklich keinen Sinn.
Das ist ein sehr ernstes Thema,
absolut.
Weil die Bundesländer ja auch eine Verfassungssituation.
Hat der Spaß ganz schnell ein Loch.
Ich will das mal sagen. Die Bundesländer haben ja auch eine Verfassungskraft. Zur Information nur, Sie wissen es ja selbst, Sachsen ist ein Nehmerland im Länderfinanzausgleich. 24 sind 18,5 Milliarden umverteilt worden insgesamt. Die großen Zahlen sind Bayern, 10 Milliarden. Das größte Empfängerland ist nach Berlin Sachsen mit 3,25 Milliarden.
Ich finde gut angelegtes Geld.
Moment. Jetzt sagt nicht Michel Friedmann, sondern Markus Söder, was die Sache nicht besser macht, dass das Länderfinanzausgleichssystem, ich zitiere, das Bürgergeld unter den Finanzsystemen sind. Sie sind also Bürgergeldempfänger. Was sagen Sie dazu?
Keine Sanktionen.
Wissen Sie, ich habe ja da hinter der Mauer gehockt und konnte nicht viel tun. Aber Sie waren das doch, oder? Die aus diesem Agrarland Bayern das gemacht haben, was es ist. Sie haben das doch alles bezahlt, ja? Also Sie können diejenigen sein, die sagen, jetzt wollen wir nicht solche Sprüche hören. Ja? Das lassen wir
sagt Herr fallen. Söder, Ihr Freund.
Ja, weiß.
Es geht übrigens nicht nur im Osten.
Nummer zwei.
Nicht nur im Osten. Auch Bremen und andere Länder sind
an allem.
Damit wir das jetzt nicht spielen, Osten.
Nein, das sehe ich auch so. Es ist an allem irgendwie immer ein Funken Wahrheit dran. Und deswegen muss man auch bei diesem Länderfinanzausgleich auf Leistung und auf Effizienz setzen. Aber deswegen würde ich jetzt nicht gleich Länder fusionieren. Und ich würde auch aufschauen, dass man an den richtigen Stellen die Vereinheitlichung bringt. Also alles, was IT-Systeme angeht, das muss wesentlich zentraler laufen. Und man braucht auch keine 16 Datenschutzbeauftragten der Länder. Da haben wir damals, als wir im Kanzleramt jetzt im Dezember saßen, auch schon den Vorschlag gemacht, lass uns die abschaffen, es gibt einen Datenschutzbeauftragten. Das sind Dinge, die richtig sind. Auf der anderen Seite, gerade beim Thema Bildung, wissen Sie, dass Sie als Rheinland-Pfälzer zu Zeiten von Bernhard Vogel, von Helmut Kohl, das Bildungsland Nummer 1 in Deutschland waren. Ja? Und jetzt habe ich im Wahlkampf gelernt, als ich hier war, dass man irgendwie auf Platz 13 oder 12 nach runtergerutscht ist. Weiß ich nicht, das gibt es jetzt einfach nur wieder. Und wir haben damals als Partnerland gehabt Baden-Württemberg und haben heute als Sachsen, sind wir PISA-Sieger, ganz vorne dabei. Ja, wenn wir Bremen als Partnerland gehabt hätten, hätten wir jetzt das Bildungsniveau von Mexiko. Gott sei Dank nicht. So, jetzt musst du sagen.
Also ich kann nur sagen, Herr Kretschmer, der Föderalismus und so wie Sie darüber sprechen, zeigt von tiefem Respekt
Nein, und jetzt sage ich so, die Bremer, das sind meine Freunde und der regierende Bürgermeister auch.
Braucht man solche Freunde?
Jetzt schaut man sich das an, was ist denn der Punkt? Warum ist das dort anders? Und dann kommt die Finanzschwäche, da kommt die Bevölkerung, wie sie ist, aber auch die Frage, wie will ich ein Bildungssystem machen? Möchte ich wirklich, setze ich auf Leistung? Will ich die Ergebnisse haben? Und deswegen finde ich ehrlich gesagt diesen Wettbewerbsföderalismus schon richtig. Man muss ihn, glaube ich, immer wieder auch weiter reformieren. Und Sie haben ein paar Punkte genannt. Gerade das Thema Digitalisierung geht so, wie es jetzt läuft, nicht. Das muss vereinheitlicht werden. Das sehe ich ganz genau so.
Ich würde gerne was anschließen, weil wir uns die ganze Zeit auf der einen Seite unterhalten haben über eine Partei, die für Demokraten und Demokratinnen, so verstehe ich auch Sie, lieber Herr Kretschmann, nicht koalitionsfähig ist. Die CDU hat aber noch eine Partei im Petto, mit der sie nicht koalieren will, und das ist die Linke. Bleibt das dabei und ist der Vergleich AfD und Linke im Jahre 2026 noch der gleiche?
Nein, wir werden den Vergleich auch und die Gleichsetzung, weder den Vergleich noch die Gleichsetzung von mir auch nie gehört haben. Ich denke allerdings, eine Koalition kommt nicht in Frage, und zwar deswegen, weil wir inhaltlich so weit auseinander sind bei ganz, ganz vielen Themen, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik. Was ist wiederum in der Arbeit, das hat man ja auch im Bundestag gesehen, jetzt wiederum auch völlig unkompliziert macht. Bei Verfahrensfragen findet die Wahl, der zweite Wahlgang des Kanzlers an diesem Tag statt oder nicht. Das ist ja kein Gemauschel, da geht es ja nicht um irgendwie inhaltlich verwischt etwas, sondern man kann ganz unkompliziert mit dieser Linkspartei umgehen, weil die Unterschiede so gewaltig sind, dass
man
niemand
sich ihre Stimme nimmt, damit der Kanzler an dem Tag Kanzler wird. Das finde ich auch eine interessante Begründung.
Weil, nein, nochmal, die Linkspartei hat den Kanzler ja nicht gewählt, sondern sie hat einfach nur eine staatsbürgerliche Verantwortung wahrgenommen. Sagt, so, was ist gut für die Bundesrepublik Deutschland, dass wir jetzt Tage vergehen lassen und es gibt eine Wahl? Oder jetzt. Deswegen identifiziere ich mich nicht mit der Person, nicht mit seinen Personen. Das macht übrigens auch den Unterschied aus an vielen Stellen. Will ich dieser Demokratie, diesem Rechtsstaat dienen, auch wenn ich inhaltlich ganz andere Positionen habe, oder will ich den Rechtsstaat zerstören? Und das finde ich.
Jetzt müssen Sie mir helfen. Trotzdem ist ja die Begründung dieses Hufeisens bei der Union nicht, dass man sich in inhaltlichen Punkten so auseinander sieht, sondern es ist die Grundsatzfrage, dass man mit der Linken, die mal PDS hieß, die mal zur Erinnerung nur auch SED hieß, dass man mit denen nicht zusammenkommen will. Kann man das durchhalten? Also als eine der Volksparteien, auf der einen Seite hat man 2025 in einigen Bundesländern 40%, wo man sagt, und wir sind uns scheinbar alle fast einig, das geht gar nicht. Und dann hat man noch eine jetzt wachsende Partei, die ebenfalls bei der jungen Generation so erfolgreich ist, auch in den Bundesländern, und sagt, nee, das ist ideologisch für uns auch nicht mehr machbar. Geht das?
Es geht nicht, aber man muss die CDU ein Stück weit in Schutz nehmen, als dieser Beschluss.
Ich rede von heute.
Ja, ich spreche auch von heute. Als der Beschluss zur Unvereinbarkeit mit der AfD gefällt wurde im Dezember 2018, hat man das parteiintern nur durchsetzen können, indem man gewissermaßen die Linkspartei mit ins Boot genommen hat und damit die Plausibilität einer Abgrenzung im Sinne der alten Bundesrepublik nach links und rechts in einer symmetrischen Form durchgesetzt. Es ist zutiefst verlogen, weil man hat es mit der Linkspartei in Ostdeutschland mit einer Partei zu tun, die seit dem Magdeburger Modell 1994 in Permanenz, in Regierungsverantwortung ist und diese Verantwortung weitaus besser wahrgenommen hat, als die FDP es je gemacht hat in den letzten 20 Jahren.
Und
jetzt hat sich was Grundlegendes verändert, weil die Linkspartei sich natürlich auch befreit hat von diesen Belastungen der SED, weil sie eine andere Partei geworden ist, auch generativ in der Zusammensetzung der Jugendpartei jetzt. Und wenn man über Koalitionen spricht, was Sie ja eben auch gemacht haben, gesagt haben, wir sind so weit auseinander, die Bedingung von Koalition ist der Unterschied.
Weil sonst braucht man keine Koalition. Sonst könnte man eine Partei sein.
Am Ende schon
und es muss zusammenpassen. Aber die Situation haben Sie ja jetzt. Sie müssen jetzt nicht nur mit der Linkspartei regieren, sondern mit dem BSW, mit der SPD, mit den Grünen. Und sonst können Sie gar nicht regieren.
Ich muss nicht mit der Linkspartei regieren, nicht mit BSW und auch nicht mit den Grünen. Sondern ich habe eine Minderheitsregierung und habe mir ein Verfahren überlegt, wie alle Parteien, alle und alle Abgeordneten, die in diesem sächsischen Landtag sind, gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben. Und es gibt eine Partei, die für vornherein gesagt hat, sie macht da nicht mit. Sie will im Grunde genommen diese Regierung scheitern sehen, sie will sie stürzen sehen. Das ist die AfD. Alle anderen haben gesagt, zum Wohle des Landes arbeiten wir mit. Es ist was ganz anderes. Eine Koalition mit der Linkspartei kommt aus meiner Sicht nicht in Frage. Und die Frage mit AfD ist ein ganz anderes Baufeld, eine ganz andere Spielwiese. Und da will ich auch ganz deutlich sagen, eine Gleichsetzung oder ein Vergleich verbietet sich aus verschiedensten Gründen. Vielleicht soll man das zum Schluss auch noch mal
herzlichen fragen. Dank. Ich möchte gerne jetzt eine sehr depressive Frage stellen.
Depressiv?
Depressive Frage. Die ganze Zeit wird darüber geredet, ob die CDU oder wer auch immer vielleicht mit dieser AfD koaliert. Aus den Ländern kann es kommen, dass in diesem Jahr die AfD überhaupt keinen Koalitionspartner braucht, weil sie, ob in Sachsen-Anhalt besonders, auch aufgrund des Scheiterns anderer Parteien, ich meine, man muss sich das geben, die SPD ist dort 6, 7, 8%, sie könnte also auch rausfallen, ist die Generalprobe, den letzten Schritt in die Exekutive zu gehen, ist die in den Ländern verankert? Was wäre die Folge, auch demokratieprägend, wenn die AfD, jetzt muss man sagen, wiederum demokratisch diese Stimmen bekommen hat und sie in die Exekutive kommt? Das möchte ich zum Schluss alle drei fragen.
Ich halte das nicht für wahrscheinlich, aber für möglich. Und ich halte es für eine Katastrophe, wenn Sie in die Exekutive kommen, wenn Sie regieren, weil Sie einfach sehr viel Schaden anrichten können. Und das fängt beim Rundfunk an, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber Schulsystem, innere Sicherheit. Ich meine, die Länder können schon viel bestimmen und in entscheidenden Bereichen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht die AfD mit der NSDAP vergleichen, aber als sie in Thüringen an der Regierung beteiligt wurden, haben sie ganz schnell sehr viel Schaden angerichtet. Und deshalb bin ich kein Freund davon, lass die das doch mal ausprobieren, sondern da würde sich sehr viel verändern. Das einzig Positive, will ich gar nicht sagen, aber was natürlich möglich wäre, ist, dann muss sie auch Ergebnisse liefern. Und das wird sie nicht können. Ich glaube nicht, dass sie die Fähigkeit hat, gut zu regieren. So, und trotzdem halte ich es für zu gefährlich, sie an die Regierung zu lassen und hoffe, dass es nicht passiert.
Ja, Sie wollen gar nicht gelassen werden, Sie werden gewählt. Nehmen wir mal dieses Beispiel an, weil es nicht mehr theoretisch ist. Sie sagen, es ist möglich. Herr Kretschmann, Sie haben ja diese Erfahrungen auch viel mehr, diesen Auftrieb der AfD. Ich meine, die qualitative Veränderung im Rechtsextremismus hat auch damit zu tun, dass sie parlamentarisch wurde und mathematisch relevant. Wie sehen Sie das denn? Was wäre denn für Sie auch als Ministerpräsident, wenn in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt auch zum ersten Mal die Exekutive durch die AfD gestellt wird?
Zunächst mal muss man sagen, es gibt Bürgermeister der AfD, gibt Landräte.
Nicht
einen. Es gibt direkt gewählte Bundestagsabgeordnete. Das ist nicht so, dass das die Leute dann stört, dass da nichts passiert, dass da nichts vorangeht. Gibt es alles schon. Ne? Also von daher bin ich wirklich auch ganz fest die Überzeugung dieser Vorstellung, lass die mal in die Regierung kommen, dann werden die scheitern und dann erledigt sich das von alleine. Das halte ich für überhaupt nicht gegeben und auch kein Weg, den man gehen sollte. Die Lösung dieses Themas liegt nicht AfD in Verantwortung und scheitern lassen, sondern die der Grund sind, warum die gewählt werden, die müssen es richtig machen. Und ich werde keinen Tag vergehen lassen, um mitzuhelfen, dass weder in Sachsen-Anhalt noch in Mecklenburg-Vorpommern ein AfD-Ministerpräsident gewählt wird. Da bin ich wild entschlossen, weil ich finde, dass das nicht passieren darf. Und deswegen
passiert's
auch ist das
nicht.
Mein Thema.
So, und jetzt frage ich Sie abschließend. Und das muss man auch sagen, auch Herr Hasselhoff, Herr Kretschmer, alle sagen das, aber die nächsten Wahlen sind nun mal in ein paar wenigen Monaten. Und die Frage, ob die Aufholjagd, die Bevölkerung zu überzeugen, dass man nicht nur guten Willens, sondern guten Handelns ist, ist in wenigen Monaten unwahrscheinlich. Und es bleibt dabei, dass die Stabilität der Umfragen für die AfD extrem nahe an diese Mehrheit, die sie braucht, gelangt. Was passiert dann mit der Demokratie in Deutschland, Herr Schröder?
Ja, es ist schon eine Tragik, dass wir diese Debatte überhaupt führen und das als eine Möglichkeit ins Feld führen. Und falls das passieren würde, das wäre für die Bundesrepublik, für unsere Demokratie, käme das schon einer kleinen Kapitulation gleich. Was heißt das? Und das heißt zunächst mal Normalisierung. Weitergehen. Das heißt, es ist ein normaler Wettbewerber. Das ist keine rechtsextreme Partei mehr, die man einfach ausgrenzt. Das
ist keine antidemokratische.
Und das bedeutet, dass dieses Land Stück für Stück ein anderes wird. Und das ist nicht eine technische Frage jetzt, ob die den Medienstaatsvertrag und ob die im Bereich der Schulen, der Universitäten, der NGOs, der Kirchen da ihre Pflöcke schlagen. Das ist schon schlimm genug, sondern dass die Bundesrepublik in ihrem Selbstverständnis als einer offenen Demokratie dann den Feind in den eigenen Mauern hat, nämlich in der Exekutive und über die Exekutivmacht Verwaltung, Prozesse, Projekte, Zuwendungen organisiert in einem völkischen Sinne. Und das ist eine Vorstellung, die bis vor kurzem noch außerhalb unserer Möglichkeit gewesen ist. Und insofern kann man nur hoffen, dass sich das Feld noch mal anders wendet. Und das würde ich hier aber am Ende noch sagen. In der Regel wissen wir wirklich erst, was überhaupt ansteht, so 3 Wochen vor den Wahlen. Also insofern würde ich die Umfragen, die jetzt nicht als wahre Münze nehmen.
Verdrängen das einfach. Und 3 Wochen vor den Wahlen reden wir darüber noch mal. Ich wollte nur erinnern, dass dieses Land ja irgendwann mal gesagt hat, während den Anfängen, und dass diese Gesellschaft, die hier auch sitzt, versprochen hat, nie wieder. Und ich will unser gemeinsames Diskutieren und Engagement dann doch in den Raum stellen. Irgendjemand muss doch Verantwortung tragen, dass es so gekommen ist, wie es heute ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen dreien für dieses anregende und streitige Gespräch. Herzlichen Dank.